Zeigefinger und kleiner Finger zeigen nach oben, Mittel- und Ringfinger sind an den Daumen gedrückt. Das sieht aus wie so ein Schweigefuchs, den man aus der Schule kennt. Ist aber auch die Grußform der grauen Wölfe.
Es ist eine rechtsextremistische Geste und die hat in deutschen Stadien nichts zu suchen.
Das sagt die deutsche Innenministerin Nancy Faeser. Der türkische Nationalspieler Meri Demiral hatte nach seinem zweiten Tor im Spiel gegen Österreich den Wolfsgruß gezeigt. Und das war längst nicht der einzige nationalistische Vorfall bei dieser EM bisher.
Also ist alles viel politischer geworden. Und ich glaube, dass das künftig auch noch weitergehen wird und wir uns da auch mehr einfallen lassen müssen.
Sagt der Journalist Ronny Blaschke. Wir fragen uns heute, wie nutzen Nationalisten, Rechtsextreme diese EM und was macht die UEFA dagegen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
In Unboxing News schauen wir uns an, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, konkret bedeuten. Dazu liefern wir euch persönliche Einschätzungen und auch die Hintergründe. Es ist die 59. Minute im EM-Achtelfinale Österreich gegen die Türkei. Es gibt eine Ecke für die Türkei.
Und da ist er! Schon wieder! Das ist ja unfassbar! Das Spiel seines Lebens! Meri Demiral mit dem 0:2! Ihm gelingt einfach alles!
Und was ihm auch gelungen ist, ein Riesen-Eklat um die Geste, mit der er sein zweites Tor feiert. Meri Demiral zeigt mit beiden Händen den sogenannten Wolfsgruß, postet das Foto davon später auch stolz auf Instagram. Und er sagt selbst dazu:
Wir sind alle Türken und ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein. Und das ist der Sinn dieser Geste. Da war keine versteckte Botschaft drin. Ich wollte einfach nur klar machen, wie sehr ich mich freue und wie stolz ich bin. Und ich hoffe, es wird noch weitere Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen.
Was tatsächlich hinter dem Wolfsgruß steckt, darüber habe ich mit ihm gesprochen.
Ich bin Ronny Blaschke, ich bin Journalist und gucke vor allem auf die politischen Themen im Fußball, im Sport und auch über Rassismus und Geopolitik und vieles mehr.
Ronny hat sich in den letzten Jahren ganz viel damit beschäftigt, wie Rechtsextreme Fußball als Bühne nutzen. Und da hat er auch viel auf die grauen Wölfe geschaut. Und ich habe ihn erstmal gefragt, was genau dieser Wolfsgruß bedeutet.
Ja, dieser Wolfsgruß, der erscheint vielen erstmal sehr harmlos und der ist in der Türkei, aber auch bei vielen türkeistämmigen Menschen in Deutschland Mainstream. Aber wir müssen auch hinter diese Symbolik schauen und die grauen Wölfe, die mehr als 50 Jahre inzwischen alt sind, da handelt es sich ja auch um eine rassistische, gewaltverherrlichende, nationalistische Ideologie. Grob zusammengefasst, da steht das Türkentum über alles. Ja, also die wünschen sich eine Türkei nur für Türken. Und immer wieder gab es auch in den 70er, 80er, aber auch später auch gewaltsame Übergriffe, vor allem gegen kurdische, alevitische Menschen. Und das müssen wir wissen, wenn wir diesen Wolfsgruß sehen. Und durch diese EM wurde er jetzt eben durch den Spieler Demiral ja fast schon normalisiert.
Ja, weil er selber sagt ja, er sei stolz, Türke zu sein. Und das sei Sinn dieser Geste, da sei keine versteckte Botschaft hinter gewesen. Und er hoffe, dass er noch mehr Gelegenheiten habe, diese Geste zu zeigen. Das heißt, da muss man ganz klar sagen, das stimmt so nicht. Das ist total verharmlosend, wenn er sowas sagt.
Er mag das sicherlich so sehen und in der Türkei ist das, wie gesagt, Mehrheitsgeschmack, auch durch den Präsidenten Erdogan, der abhängig ist von der rechtsextremen Partei MHP. Das ist sozusagen der politische Arm der grauen Wölfe. Und in der Türkei ist der Fußball wirklich sehr nationalistisch, ein Sprachrohr dieser patriotischen oder eher im negativen Sinne nationalistischen Politik. Also die grauen Wölfe sind keine zentral organisierte Partei, sondern es ist eine sehr verzweigte, breite Bewegung, die übrigens auch in Staaten eine Rolle spielt, wo eine große türkischstämmige Community lebt, vor allem in Deutschland.
Wir haben auch vor einem Jahr schon mal stärker über diese Bewegung gesprochen, weil auch Ex-Nationalspieler Mesut Özil hat sich ja ein Symbol der grauen Wölfe auf die Brust tätowiert, hat auch vor zwei Tagen nochmal ein Foto von sich im Fitnessstudio gepostet, mit T-Shirt hochgezogen, wo man eben genau dieses Tattoo sieht. Wie hängen Fußball und die grauen Wölfe zusammen?
Ja, Mesut Özil ist sicherlich das prominenteste Beispiel, jetzt vielleicht auch mit Demiral. Und viele türkeistämmige Jugendliche, so Teenager, die können sich eben da sehr identifizieren. Vor allem mit Özil, der ja Deutschland zum Weltmeistertitel geschossen hat und danach massiv Rassismus erlebt hat, zurückgetreten ist nach dem Foto mit Erdogan, der alles gegeben hat und trotzdem dann fallen gelassen wird. Und an diese Erfahrungen, da knüpfen die Menschen an. Aber an der Basis des Fußballs, in vielen Vereinen im Ruhrgebiet, auch in anderen Regionen Deutschlands, da kann im Umfeld des Fußballs in dieser leidenschaftlichen, vermeintlich fröhlichen Atmosphäre eben ein Austausch stattfinden.
Wie nutzen denn Mitglieder oder Sympathisanten der Grauen Wölfe die EM in Deutschland gerade? Also wenn wir darüber sprechen, dass Spieler eben den Wolfsgruß zeigen, aber auch im Publikum. Was beobachtest du da insgesamt?
Wir dürfen uns das nicht so vorstellen wie die NPD in den 90er Jahren, die mit dem Sonnenschirm und mit dem Zelt vor dem Stadion steht und Flyer verteilt. Das ist, wie gesagt, eine dezentral organisierte, verzweigte Bewegung. Es geht darum, diese Begrifflichkeiten in den Alltag zu überführen, Kontakte auszutauschen, Kodierungen zu normalisieren und im Umfeld des Fußballs auch sozusagen Stärke, Dominanz darzustellen. Und auch wenn es da erstmal nicht zu Gewalt kommt, aber kurdische, alevitische Menschen, die immer wieder auch attackiert wurden von grauen Wölfen. Das spiegelt auch bei uns eine wichtige Rolle. Und kurdische, alevitische, linksstehende, türkeistämmige Menschen, die fühlen sich davon vielleicht eingeschüchtert und bleiben dem öffentlichen Raum deswegen auch fern.
Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass in Deutschland rund 12.000 Menschen mit den grauen Wölfen sympathisieren oder Anhänger sind. Verboten ist die Bewegung bisher nicht, genauso wenig wie der Wolfsgruß. Aber sie werden vom Verfassungsschutz beobachtet und sind als rechtsextremistisch eingestuft. Und dieser Gruß von Demiral, der war auch längst nicht der einzige Vorfall dieser Art. Celine Wegert aus dem Unboxing-News-Team fasst uns das nochmal zusammen. Celine, auch Fans sind mit rechtsextremen Parolen bisher aufgefallen.
Ja, genau. Also zum Beispiel die österreichischen Fans, die haben während der Partie gegen Polen so ein Banner hochgehalten und da stand dann Defend Europe drauf. Mhm. Das ist so ein Slogan der rechtsextremen identitären Bewegung. Und das war jetzt auch nicht die einzige Aktion von den österreichischen Fans. Vorm Achtelfinale gegen die Türkei, da haben einige Nazi-Parolen gesungen und zwar zum Song L'amour toujours von Gigi D'Agostino. Ja, und spätestens seit diesem Sylt-Video wissen wir ja, dass das Lied einfach mit Nazi-Parolen verbunden wird.
Ja, man kennt es leider mittlerweile.
Und deshalb ist das jetzt auch bei der EM verboten. Mhm. Aber es gibt dann eben anscheinend Fans, die das gar nicht einsehen. Und beim Vorrundenspiel der Deutschen gegen Ungarn, da haben sogar ungarische Fans so ein Free-Gigi-Banner hochgehalten.
Wo wir gerade beim Thema hasserfüllte Fangesänge sind, da sind ja auch die albanischen und die kroatischen Fans schon aufgefallen.
Ja, genau. Die haben beim Gruppenspiel das hier gerufen. Die haben da Ubi Srbina gerufen. Das bedeutet übersetzt, tötet Serben. Also einfach mal ein Mordaufruf als Fangesang. Und dieser Hass, der hat eine wirklich lange politische Vorgeschichte. Hintergrund sind da jetzt ganz grob gesagt Kriege um Land und Unabhängigkeit im ehemaligen Jugoslawien. Umgekehrt sollen aber auch serbische Fans bei der EM so ehemalige Kriegsverbrecher gefeiert haben.
Jetzt haben wir viel von Fanaktionen gesprochen. Gibt es denn auch Vorfälle von anderen Personen, also zum Beispiel von weiteren Spielern?
Ja, die gibt's. Also zum Beispiel hat Albaniens Stürmer Mirlin Daku mit einem Megafon nationalistische Gesänge angestimmt vor der Fankurve. Mhm. Und auch ein Fernsehreporter aus dem Kosovo, der ist von der Berichterstattung ausgeschlossen worden, weil er gegenüber serbischen Fans eine umstrittene Geste mit den Händen gemacht hat, den sogenannten Doppeladler. Und diese ganzen Vorfälle von Hass und Nationalismus, über die ich da gerade gesprochen habe, das sind wirklich bei weitem nicht die einzigen, die es jetzt im Umfeld der EM gab.
Journalist Ronny Blaschke sagt in dem Zusammenhang auch, diese ganzen Vorfälle, die haben medial bisher gar keine so große Rolle gespielt, weil die deutsche Mannschaft ziemlich gut spielt und dass der Erfolg das so ein bisschen überdeckt. Ich habe Ronny gefragt, ob es bei so internationalen Turnieren schon immer nationalistische Parolen gab oder ob das dieses Mal besonders krass ist.
Naja, wenn wir uns erinnern, zum Beispiel vor 3 Jahren gab es die EM in Corona-Zeiten quer verteilt über den Kontinent. Da gab es sogar Spiele in Aserbaidschan, in Baku oder auch in Istanbul. Da gab es auch politische Verbindungen. In Ungarn, wir erinnern uns an die Debatte um die Regenbogenfarben, die nicht in München gezeigt werden dürfen. Also da ist die enge Verbindung sogar zwischen Politik und Fans, wie auch jetzt ungarische Fans, die oft eng an die Regierungen von Viktor Orban angebunden sind. Und jetzt auch mit einem größeren Teilnehmerfeld, es sind ja inzwischen 24 Nationen, auch kleinere Nationen aus Osteuropa sind dabei, mit sozialen Medien, also das politische Zeitalter des Fußballs, auch durch Sponsoren aus Katar, aus China, also ist alles viel politischer geworden. Und ich glaube, dass das künftig auch noch weitergehen wird und wir uns da auch mehr einfallen lassen müssen.
Insgesamt muss man aber doch auch wirklich ganz klar sagen, dass solche Vorkommnisse auch zeigen, das, was wir alle ja auch wissen, was aber Fußballverbände ja immer irgendwie auch trennen wollen, Fußball und Politik, das lässt sich überhaupt nicht voneinander trennen.
Das war noch nie zu trennen und das wird auch weiter nicht zu trennen sein. Ganz im Gegenteil, der Deutsche Fußballbund, die UEFA, die haben ja auch eine Erwartungshaltung geschürt. Diese Signale United by Football, man möchte ein Zeichen setzen im Zentrum von Europa. Das ist ja auch eine sehr politische Aussage, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte man keine Demonstration, man möchte keine israelischen, palästinensischen Flaggen auf der Fanmeile in Berlin. Also man möchte die politischen Signale, die der eigenen Marketingstrategie ganz gut passen. Und das ist dieser abgeschlossene Fußballkosmos. Auf der anderen Seite gibt es gerade in Deutschland, so sehr wie nie zuvor, zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs, Fannetzwerke, schwul-lesbische Fans, die ein Zeichen setzen und die aus Deutschland ausgehend eben auch viele, viele Botschaften gegen Rechtsextremismus senden.
Jetzt gab es schon erste Strafen der UEFA, ermittelt auch gerade im Fall von Demiral eben. Findest du es ausreichend, wie die UEFA da gerade mit diesen rechtsnationalen Vorkommnissen umgeht?
Ich glaube, es gibt ja den sogenannten Drei-Stufen-Plan, dass ein Schiedsrichter bei rassistischen, rechtsextremen Vorfällen das Spiel zunächst unterbricht, wenn es weitergeht, die Mannschaften in die Kabine bitten kann, wenn es immer noch weitergeht, die Spiele sogar abbricht. Das ist so gut wie noch nie vorgefallen. Bei neonazistischen Symbolen, bei rassistischen, vielleicht sogar bei homophoben Symbolen, vielleicht würden das die Schiedsrichter gut merken, aber wenn wir es hier mit versteckten Kodierungen haben, die die Geschichte des Balkans aufgreifen, der Wolfsgruß, da fehlt einfach ganz viel Wissen. Da ist längst viel, viel schiefgelaufen. Wir müssen natürlich viel früher anfangen. Wir müssen in Prävention, in Bildung investieren. Im gesamten Deutschen Fußballbund gibt es nur in Nordrhein-Westfalen überhaupt ein einziges Forschungsprojekt, eine Meldestelle, die sich mit den grauen Wölfen im Fußball beschäftigt. Und diese Forschungsstelle ist zeitlich befristet und wird auch nur von einer Person begleitet. Also wenn wir etwas Gutes aus diesem Vorfall jetzt ziehen wollen, vielleicht, dass man investiert, dass man Wissenschaft, dass man Menschen zusammenbringt. Denn natürlich in Deutschland mit einer so großen türkeistämmigen Community muss das ein wichtiges Thema sein. Aber da ist der Fußball auch nur ein Sinnbild für Verfassungsschutz, für Politik, die das Thema auch lange nicht ernst genug genommen haben.
Ich habe mich gefragt, diese Resolution der Europäische Fußballverein gegen Rassismus von der UEFA, greift der auch bei eben rechtsextremen Parolen, Vorkommnissen oder lässt sich das gar nicht so voneinander trennen? Weil das habe ich mich wirklich gefragt, ob quasi die Schiedsrichter nur in Anführungszeichen reagieren, wenn Affenlaute von den Fans kommen bei einer Ecke oder wirklich, wenn auch nationalistische Banner oder Parolen gerufen werden.
Ich nehme diese Kampagnen der UEFA, auch der FIFA, nicht so wirklich ernst, weil sie nur das Nötigste machen, um das Publikum, die Sponsoren ein bisschen zu besänftigen und zu hoffen, dass die nächste Empörung möglichst lange auf sich warten lässt. Wenn wir schauen, die Mannschaften sind inzwischen divers, wir haben Respect Diversity-Kampagnen, aber ich bin immer dafür, nicht nur auf diese extreme Minderheit zu schauen, auf Neonazis, sondern Rassismus fängt viel, viel früher an. Wir haben diverse Mannschaften, wir haben so gut wie überhaupt keine schwarzen oder nicht weißen Personen in Führungsgremien, unter Schiedsrichtern, in Sportredaktionen. Darüber sollte der Fußball nachdenken, über Quotierungen, den Fußball insgesamt diverser zu machen. Dem großen Unwissenden der Fanbevölkerung sozusagen, die denkt immer, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Der Wolfsgruß, ach, das ist eine kleine Minderheit. Aber es ist tief in der Gesellschaft verankert und es gilt auch für andere rassistische Einstellungen.
Hast du das Gefühl, die UEFA hat das auf dem Schirm, hat da einen Plan, da langfristig gegen vorzugehen, um eben solche Vorkommnisse bei Turnieren in Zukunft auch möglichst zu vermeiden?
Es ist mehr als vor 10 oder 15 Jahren. Es gibt in den großen Fußballstrukturen inzwischen Abteilungen dafür. Es gibt Fachleute. Aber wie glaubwürdig ist das dann trotzdem, wenn man für Diversität, für Vielfalt wirbt, aber gleichzeitig sich auf Sponsoren aus Katar, aus China einlässt, eng zusammenarbeitet mit Ungarn und mit anderen Regierungen, die jetzt rechtsoffen sind. Also da ist viel Pragmatismus und Realpolitik dabei. Aber noch einmal, vielleicht sollten die Fans sich nicht verlassen auf die Fußballstrukturen, sondern bei sich selbst anfangen. Und da ist Deutschland gut dabei mit Fangruppen. Es gibt jetzt demnächst eine Selbstorganisation, die nennt sich Roots, getragen vor allem durch den ehemaligen Profi Otto Addo, dass auch schwarze und migrantisch geprägte Fußballer, Fußballerinnen dort eine Stellung haben. Und ich glaube, dass es dann insgesamt ja optimistischer und auch bunter zugehen wird im Fußball in einigen Jahren.
Kommen wir nochmal auf den Wolfsgruß von Demiral zurück. Welche Konsequenzen hat es da bisher gegeben? Das hat sich Celine Wegert auch für uns angeschaut. Celine, gab es überhaupt welche?
Also die UEFA, die untersucht den Vorfall jetzt gerade und die prüft, ob der Verteidiger vielleicht abgemahnt wird oder vielleicht auch sogar gesperrt wird fürs Viertelfinale. Gleichzeitig hat der Wolfsgruß jetzt tatsächlich einen dicken Streit mit der Türkei ausgelöst. Innenministerin Nancy Faeser, die hat das Ganze ja scharf kritisiert und die UEFA auch aufgefordert, mögliche Sanktionen zu prüfen. Und das findet die Türkei jetzt wirklich gar nicht gut. Die haben jetzt deshalb sogar den deutschen Botschafter einbestellt nach Ankara und sagen eben, die Reaktion der deutschen Behörden zum Wolfsgruß, die sei ausländerfeindlich.
Wir halten fest, da ist noch ordentlich was zu klären vor dem Viertelfinale zwischen der Türkei und den Niederlanden am Samstag. Wie sieht es denn mit den anderen Vorfällen aus? Also wenn jetzt da albanische und kroatische Fans zum Töten von Serben aufrufen, hat das denn Konsequenzen?
Ja, hat es. In dem konkreten Fall hat die Disziplinarkammer der UEFA eine Geldstrafe festgelegt für den albanischen Fußballverband. Die müssen jetzt deswegen 10.000 Euro zahlen.
Und wie hat die UEFA die anderen Vorfälle bisher gehandelt?
Tatsächlich sehr ähnlich. Auch der serbische Fußballverband hat eine Geldstrafe von 10.000 Euro gekriegt, nachdem Fans da eine umstrittene Landkarte gezeigt hatten. Und der albanische Spieler Mirlin Daku hat außerdem eine Sperre für 2 EM-Spiele gekriegt, nachdem der da diese nationalistischen Gesänge angestimmt hat. Und auch da gab es nochmal eine Geldstrafe für den albanischen Verband. Und bei den österreichischen Fans, da habe ich jetzt von der UEFA noch nichts gehört bisher. Da ermittelt jetzt aber die Polizei nach diesen rassistischen Parolen.
Das war Unboxing News. Und wenn ihr denkt, die Folge sollte jemand hören, den oder die ihr kennt, teilt sie gerne. Das Team heute waren Stefan Krombach, Celine Wegert, Marcel Christmann und ich, Rahel Klein. Bis bald, passt gut auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.